ist einer dran, meistens eine jung klingende Stimme, die dann sagt, ah, du Judensau, verschwinde aus Chemnitz oder beschmutze nicht unsere Luft, du wirst nicht mehr lange leben und leg gleich wieder auf.
Tragen Sie die Kippa, wenn Sie durch die Stadt gehen?
Nein.
Warum nicht?
Ich habe ein bisschen Angst.
Das Erstaunliche ist, dass nur sehr wenige der Schreiber tatsächlich einen extremistischen Hintergrund haben, sondern dass die Mehrzahl, die überwiegende Mehrzahl aus der sogenannten Mitte der Deutschland kommt. Sehr viele Akademiker, sehr viel gebildete Menschen, die an den Zentralrat und an die Botschaft schreiben. Also gebildete Antisemiten, die auch immer leugnen, dass sie Antisemiten sind, würden natürlich niemals jetzt vulgär Beschimpfungen und Beleidigungen artikulieren und auch keine Morddrohungen, wie das Rechtsextremisten machen, die dann tatsächlich schreiben, also wir bringen euch doch noch alle ins Gas. Das haben wir oft lesen müssen von Rechtsextremisten. Sondern sie treten eigentlich so als Moralprediger auf. Also wir mit unserem moralischen Gewissen und wir Deutschen, die aus der Vergangenheit gelernt haben, wir müssen ihnen, dem Zentralrat, jetzt mal sagen, was sie alles falsch machen.
Das sind die Extremsachen, die mich ehrlich gesagt am wenigsten aufregen. Also wenn mir dann geschrieben wird, ich wärme schon den Gasofen für dich oder dich Judenfotze fick ich zu Tode, das schockiert mich nicht mehr. Das ist sozusagen, ja, am Anfang war das, dachte ich immer noch, das ist was Besonderes. Heute weiß ich, es ist nichts Besonderes. Damit
muss
man.
Das ist der eine Bereich.
Das ist der eine Bereich. Dann gibt es den alltäglichen Bereich, den finde ich schlimmer. Es wird von ehemaligen Freunden mir gesagt, wenn ihr euch hier so benehmt, das bezieht sich jetzt auf die Banken und die Finanzen. Da weiß man ja, dass ihr dahinter steckt. Dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn wieder mal sowas passiert. Ich sag dir das nur im Guten, damit du das einfach mal beherzigst.
Denn gebildete Leute.
Gebildete Leute, akademisch gebildete Leute. Denn was sich da so abspielt hinter den Kulissen, glaube es mir, ich weiß es, Katharina, und da werdet ihr alle noch drunter leiden müssen. Und du dann auch. Und das täte mir unendlich leid.
Der Antisemit leuchtet in die verborgenen Winkel. Er entlarvt, er deckt die Machenschaften auf. Er weiß, dass hinter allen Sachzwängen Menschen stecken. Er weiß, sie zu benennen, die Juden. Nicht als Individuum, sondern als Prinzip.
Was fällt Ihnen ein zu dem Wort Jude?
Hass.
Sie sind als falsch bekannt.
Was denken Sie, wie groß ist der Einfluss von Juden in Deutschland heute?
Sehr groß.
Warum?
Ich muss weiter. Tut mir leid. Danke.
Das ist, alles gehört doch denen eigentlich, oder? Wenn man jetzt guckt, McDonald's, Burger King, Coca-Cola, Fanta, eigentlich gehört eigentlich alles denen. Oder?
Der Antisemitismus, jene Rebellion gegen die Zirkulationssphäre, der den Juden die Schuld für ökonomische Ungerechtigkeiten zuschiebt, beruht auf einer falschen Projektion. Das deformierte Subjekt projiziert seine Enttäuschung auf jene, an denen sich vermeintlich das zentrale Versprechen der Moderne erfüllt hat.
Sagt ja jeder, die machen nur alle Geschäfte und hauen die anderen übers Ohr.
Man bekommt ja auch mit, dass viele jüdische Mitmenschen sehr viel Geld haben. Woher es kommt, fragen Sie mich nicht, aber ist halt so.
Der Antisemit behauptet, dass die Juden alles geworden sind und hinter allem stecken. Kapitalisten und Bolschewisten, Arme und Reiche. Und über alles verfügen, Geld und Geist. Die Vorstellung jüdischer Identität beruht auf falscher Projektion, die schließlich in einer gesellschaftlichen Paranoia mündet. Der Antisemit weiß, was und wer die Juden sind. Er suggeriert Gewissheit in einer ungewissen Welt.
Einer von ihnen fragte mich, bist du Jude? Und nachdem ich das bejaht habe, hat er zunächst versucht, mich mit einer sehr obszönen, gotteslästernden Bemerkung zu provozieren und hat danach alle weiblichen Mitglieder meiner Familie, inklusive meiner Tochter, die neben mir stand, mit sexueller und dann auch mit physischer Gewalt bedroht. Und dann kam es zu einer physischen Auseinandersetzung. Dann hat er mich angegriffen, hat mir das Jochbein gebrochen. Ich habe versucht, mich noch ein bisschen zu wehren. Bin dann aber von einem zweiten von hinten auf den Kopf geschlagen worden, sodass ich hingefallen bin. Und dann sind sie weggerannt.
Eine meiner ersten Erlebnisse war mit einem indischen Muslim. Und er hat gesagt, man muss alle Juden töten. Ich habe ihn gefragt, wie kann es sein, dass ein 13-jähriger Inder mir sagt, man muss alle Juden töten. Das hat nichts zu tun mit dem Nahen Osten.
Es gibt massenhaft Antisemitismus. Aber offene Antisemiten nur in verschwindender Zahl. Kaum jemand behauptet heute, Antisemit zu sein. Auch die Individualität der Projektionsfläche ist nicht von Belang. Es zählt die Funktion, zu welcher der Antisemit keines Zutuns des Opfers bedarf. Es ist irrelevant, wie viele Juden in der Region leben. Die Projektionsfläche des Antisemitismus selbst ist willkürlich geworden.
Eine kleine Collage zu den Grenzen der Aufklärung im Jahre 2013 in Deutschland. Eine kleine Collage zum Antisemitismus in Deutschland. Hier zu Beginn bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben in dieser Woche. Ein Hinweis, dass es ein sehr kalter Winter werden könnte in Deutschland. Und genau das ist auch die Überschrift für die nächsten Minuten. Dass es ein kalter Winter werden wird, sieht man zum Beispiel bei der Tatsache, dass was früher Fluchthelfer hieß und durchaus mal Bundesverdienstkreuze eingesammelt hat, mittlerweile als Schleuser oder Schlepper formiert und das Ganze von demokratisch legitimierten Drohnen und Marineschiffen gejagt wird. Wenn zum Beispiel die Bewohner von somalischen Küstenstrichen Luxusjachten, Öltanker aufbringen, dann nennt man das Piraterie. Macht das dann die Grenzschutzagentur Frontex in internationalen Gewässern mit Flüchtlingsbooten, dann werden schnell die Gesetze geändert und auf die Genfer Flüchtlingskonvention wird geschissen. Frontex soll ja in Zukunft Flüchtlinge direkt in Länder außerhalb Europas abschieben dürfen, also wenn sie Menschen auf dem Meer aufgreifen oder einfach in Seenot gerettete Flüchtlinge aufgreifen. Auch das Stoppen, das Durchsuchen, das Abdrängen von Booten mit Papierlosen auf hoher See soll den Grenzschützern künftig ausdrücklich erlaubt sein. So ein bisschen Hoffnung kann ja aufgekommen sein in den letzten Tagen. Zum Beispiel in Hamburg demonstrierten 15.000 Menschen, haben quasi so ein Mindestmaß an Humanismus bewiesen, indem sie da auf einer explizit antirassistischen Demonstration in Hamburg teilgenommen haben. Etwas weniger Hoffnung zeigt sich, wenn man all jene sieht, die sich zusammenrotten, zeitgleich vor einem halben Dutzend Lager für Geflüchtete in Deutschland, also Menschen, die sich zusammenrotten und von Überfremdungsängsten geplagt sind. Man kann das auch als Mob bezeichnen. Genau darum geht es in der Kolumne von Hermann Kremnitzer, Chefredakteur der Zeitschrift Konkret, in der November-Kolumne. Hermann Kremnitzer über Europas Willkommenskultur.
Wie groß muss der Friedhof auf meiner Insel noch werden, fragt Giusy Nicolini, Bürgermeisterin von Lampedusa. Mich regt das Schweigen Europas auf, das gerade den Friedensnobelpreis erhalten hat und nichts sagt, obwohl es hier ein Massaker gibt, bei dem Menschen sterben, als sei es ein Krieg. Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, antwortet Angela Merkel. All das sind Dinge, für die wir wirklich auch sagen müssen, dass wir uns dafür schämen, dass es das in unserem Land noch gibt. Und hier, fuhr die Kanzlerin fort, haben wir alle miteinander noch sehr viel Arbeit. Gesagt, getan, bei erster Gelegenheit, die sich durch das Ertrinken von 350 afrikanischen Flüchtlingen in jenem Meer ergab, auf dessen Grund schon die Überreste von Zehntausenden Ertrunkener treiben, schickte Merkel ihren für Rassismus zuständigen Minister. Der erklärte sogleich ganz schamfrei, dass die Regeln, die den Fischern von Lampedusa verboten hatten, Ertrinkende zu retten, Zitat, selbstverständlich unverändert bleiben. Und die Strafen für Schlepper, die zu Zeiten, als die Flüchtlinge keine Nigger waren, sondern unsere Brüder und Schwestern, noch Fluchthelfer hießen und mit Verdienstkreuzen belohnt wurden, verschärft werden müssten. Im Staatsfernsehen sprang der Kanzlerin und ihrem Minister ein Faschist mit dem unwidersprochenen Verlangen bei, zur Abschreckung von Flüchtlingen Filme der vor Lampedusa treibenden Leichen überall in Afrika vorzuführen, nicht bedenkend, dass Konterfeis mit seiner Visage den nämlichen Zweck auf billigere Weise erfüllten. Den schiefen Eindruck zu korrigieren, die Rassisten hätten in Deutschland gesäßgeografisch nur auf einer Seite Platz, begann ein paar Tage nach dem Tod der 350 und einen Tag vor dem Tod weiterer drei Dutzend Flüchtlinge an Italiens Küste die Prügelgarde des sozialdemokratischen Hamburger Senats, die 300 Ausländer, die es bedauerlicherweise vor Monaten lebend von Lampedusa bis in die Freie und Hansestadt geschafft haben, aufzuspüren, um sie baldmöglichst abzuschieben. Was den Rassismus bezüglich der Deutschen angeht, so trat seine Berechtigung Anfang Oktober, als die ersten Bilder aus Lampedusa auf den Bildschirmen in die letzten vom Münchner Oktoberfest übergingen, nur allzu krass in Erscheinung. Dort erschütternde menschliche Verzweiflung, hier sinnloses Leben, das seinen männlichen Vegetationszweck erfüllt sieht, wenn es nach 5 Litern Bier kotzend unter den Tisch rollt. Wer fühlte da nicht wie Robert Musil, der nach dreiwöchiger Sommerfrische im Zillertal geseufzt hatte. Der Kongo steht mir geistig näher. Der Kongo ist eine Gegend, an der Afrikas Elend sich beispielhaft beschreiben lässt. Die Geschichte begann im 19. Jahrhundert damit, dass das Land in den Privatbesitz des belgischen Königs Leopold geriet, der es mit blutiger Hand ausraubte bis auf das letzte Körnchen Gold. Aber, junger Mann, wendet der seriöse Experte für Entwicklungspolitik ein, Afrika ist doch viel zu arm, um dort was zu verdienen. Wir haben über die Jahre Milliarden um Milliarden hineingesteckt, die alle in korrupten Strukturen versickert sind. So spricht er in Kassbergs Plauderstunde und anderen Sammelbuden und alle nicken bedächtig. Dabei genügte sogar ein Blick in die Schriften des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Lügner zu überführen. Ich zitiere: Die Demokratische Republik Kongo ist eigentlich reich. Sie verfügt über Rohstoffe, viel Wasser und große tropische Regenwälder. Doch viele Jahrzehnte der ausbeuterischen Kolonialherrschaft und der Diktatur sowie darauf folgende Kriege, teilweise in kontinentalen Ausmaßen, haben das zentralafrikanische Land bitterarm gemacht. Auf dem Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen von 2012 steht die Demokratische Republik Kongo gemeinsam mit Niger auf dem letzten Platz von 187 aufgelisteten Staaten. Und selbst aus diesem bitterarmen Land holt der reiche Norden zurzeit pro Jahr 355 Millionen US-Dollar heraus. Der Norden, es geht präziser, bin auch nur sehr selten, dann aber sogar mal in der Taz. Ich zitiere: Der deutsche Einfluss im Kongo ist vor allem im wirtschaftlichen Bereich immens. Der Großteil des kongolesischen Staatsgebiets ist von Regenwald bedeckt. Die größte Holzfirma des Kongo ist deutsch. Die Bank mit den meisten Kunden im Kongo ist deutsch. Unter deutscher Regie arbeitet die größte Medikamentenfabrik des Landes. Dirk Niebel von der FDP hatte die Entwicklungshilfe und das ganze Ministerium abschaffen wollen, bevor die Wirtschaft es auch in seinen Kommiskopf gebimst hatte, dass die sogenannte Entwicklungshilfe nichts ist als die Spesen der Ausbeutung, woraufhin er das frisch Gelernte etwas zu offenherzig aufsagte. Das Ministerium, erklärte Niebel jetzt, sei kein Weltsozialamt. Betrieben werde es, weil es andere Möglichkeiten hat als die offizielle Diplomatie. Es dient, heißt das, der Unterwerfung der Dritten Welt unter deutsche Interessen mit ein bisschen anderen Mitteln. Die 105 Millionen Mark, die als Entwicklungshilfe für den Kongo ausgewiesen werden, gehen, Zitat, in die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Schutz und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen sowie Auf- und Ausbau eines Mikrofinanzsystems im Land. Kurzum, entweder direkt an die deutschen Firmen, die im Kongo tätig sind, oder in den Aufbau der von ihnen zur Ausbeutung benötigten Infrastruktur. Und weil das so ist, weil noch das ärmste Land des Südens ausgepresst wird bis auf den letzten Tropfen Gut und Blut, verhungert auf dieser schönen, reichen Welt alle 5 Sekunden ein Kind unter 10 Jahren, sterben Tag für Tag 57.000 Menschen an Hunger. Und weil nicht alle verhungern wollen, machen manche sich mit letzter Kraft auf den Weg dorthin, wohin seit Jahrhunderten all ihr Hab und Gut gegangen ist und, wenn sie Kongolesen sind, im letzten Jahr 355 Millionen US-Dollar. Eine Warnung zum Schluss. Es geht nicht darum, wer wie viele aufgenommen hat, wen wer was kostet. Es geht nicht um Kontingente, Brot für die Welt oder andere Peanuts. Es geht auch nicht nur um unterlassene Hilfeleistung. Es geht um staatlich konzessionierten Mord. Schon wer sich auf eine Diskussion um Quoten und Vergleiche einlässt und wollte er nur der Lüge des Innenministers widersprechen, Deutschland sei das Land, das die meisten Flüchtlinge aufnimmt, beteiligt sich ungewollt an der Verharmlosung, wenn nicht Vertuschung dieses Verbrechens.
Soweit Hermann Kremnitzer, Chefredakteur der Zeitschrift Konkret mit seiner aktuellen Kolumne aus dem Novemberheft, der Konkret, Hermann Kremnitzer, über die hiesige Willkommenskultur.